History, der Podcast über seltsame Geschichten aus der Vergangenheit.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Odd History, seltsame Geschichten aus der Vergangenheit mit mir, Laura. Wir sind jetzt bei Folge 8 und es tut mir wahnsinnig leid, dass vor 2 Wochen keine neue Folge gekommen ist. Aber ich hatte wirklich einiges zu tun. Ab sofort bin ich diplomierte Social Media Managerin und habe da mein Fernstudium jetzt endlich abgeschlossen. Das war zu tun. Außerdem haben wir ein neues Familienmitglied, nämlich eine 2. Katze. Die haben wir an Karfreitag geholt und sind seitdem ganz schön auf Trab. Wir haben die auch vergesellschaftet, also sein Kater, er heißt Pino. Wir haben die beiden auch vergesellschaftet, also mit meinem schon bestehenden Kater, dem Grigio. Und ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Nebenher musste ich auch noch arbeiten, aber jetzt bin ich wieder da, denn ich habe Urlaub. Und ich glaube, so lange hatte ich noch nie Urlaub. 2,5 Wochen wurden mir reingedrückt, sozusagen. Die konnte ich leider nur da nehmen und ich musste sie jetzt nehmen, da ich zu viele Urlaubstage habe und deswegen, ich habe jetzt Urlaub und konnte jetzt endlich auch wieder eine Podcast-Folge machen und ja, es läuft noch nicht alles so in geregelten Bahnen, aber ich probiere das irgendwie alles hinzubekommen und dass ihr wieder versorgt werdet mit neuen Podcast-Folgen, genau. Ja, ich glaube, das war's auch schon, so viel Erläuterung braucht es gar nicht vorneweg. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, dass das auch so kurzfristig war, dass ich da nicht Bescheid gegeben habe, aber ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft und ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen, warum und die Gründe verstehen, sagen wir es so. Ich würde sagen, ich rede jetzt gar nicht mal so lang drum herum und ich steige direkt in die 8. Folge ein. Montag, der 5. März 1973 ist ein düsterer Tag für Ilario Mario Fabbrini. Er und eine Gruppe von Menschen versammeln sich auf einer Farm in Michigan. Sie sind alle in Schwarz gekleidet und trauern. Es ist eine Beerdigung nach Familienart. Vor ihnen klafft ein riesiges Loch. Dort hinein soll das, was auf dem Laster liegt. Das sind aber keine Menschen und auch keine Tiere. Was hier betrauert wird, sind 30.000 familiengroße Tiefkühlpizzen. Und ich erzähle euch jetzt, warum. Die Geschichte von Ilario Mario Fabbrini hat echt einiges zu bieten, aber beginnen wir als allererstes mit einem ganz kurzen Exkurs in die Lebensmittelkontamination. Irgendwann ist nämlich statistisch gesehen jeder von uns schon einmal mit Lebensmitteln in Berührung gekommen, die verdorben waren oder abgelaufen waren oder die vielleicht sogar mit etwas Gefährlichem kontaminiert waren, also wie zum Beispiel Salmonellen oder Listerien. Und das ist wirklich keine lustige Angelegenheit, aber es bringt uns zu einer sehr, sehr seltsamen Situation in den 1970er Jahren, nämlich die Geschichte dessen, was als das große Michigan-Pizza-Begräbnis bekannt wurde. Die Geschichte ist eigentlich mehr als nur ein geschickter PR-Gag von einem italienischen Einwanderer namens Ilario Mario Fabbrini. Ilario floh aus dem faschistischen Italien in die Vereinigten Staaten, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Ursprünglich kommt er nämlich aus Fiume, das ist ein kleiner Staat, der 1719 unabhängig wurde. Danach wurde er von verschiedenen Königen und auch Herrschern beherrscht. Und im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts wurde er dann wieder frei, also zum Freistaat. Und heute gehört Fiume zu Kroatien. Fiume war auch mal Teil von Ungarn. Die Bevölkerung sprach damals dann auch mehrere Sprachen, Deutsch, Ungarisch, Italienisch und Kroatisch. Und sie sprechen das alles in so einem lokalen Dialekt oder sie sprachen das alles in so einem lokalen Dialekt. Das ist so eine Art Mischmausch aus all den Sprachen und das ist auch immer noch so. Die Amtssprachen sind aber halt auch immer noch Deutsch, Ungarisch, Italienisch und Kroatisch. Also viele Leute können da alles sprechen. Nach dem Ersten Weltkrieg in den 1920er Jahren wurde Fiume dann offiziell zum Freistaat erklärt. In erster Linie aber deswegen, weil Könige und auch das Militär und Politiker sich dachten, dass es eine wirklich gute Idee wäre, wenn da so ein Puffer zwischen Italien und dem schnell wachsenden Jugoslawien wäre. Übrigens ist Fiume, oder wie es heute heißt, Rijeka, nur etwa 28 Quadratkilometer groß. Also doch eher ein kleinerer Ort, nennen wir es so. An dieser Stelle kommt jetzt auch Ilario wieder ins Spiel. Er kommt nach dem Zweiten Weltkrieg aus Fiume nach Michigan und er kommt mit seinem Großvater in die USA, weil sein Vater im Zweiten Weltkrieg leider verstorben ist. Ilario tritt dort in die US-Armee ein und ist in San Diego stationiert und er fühlt sich dort sehr, sehr wohl und überlegt sich dann auch, dass er vielleicht eines Tages dort seine Rente verbringen möchte. Er dient im Koreakrieg und nach dem Koreakrieg zieht er dann mit seiner Frau Olga nach Detroit. Dort eröffnen sie ein Pizzageschäft namens Fabrini Pizza. Olga optimiert dafür ein Pizzarezept aus der Heimat, also aus Fiume, und versucht es so ein bisschen amerikanischer zu machen. Ja, warum sie das machen? Ilario sagt dazu, dass den Amerikanern die Pizza aus seinem Land nicht schmecken würde. Und ja, die amerikanische Pizza kommt auch sehr gut an. Und er verändert eben nicht nur das Rezept der Pizza, sondern er ist auch sehr innovativ. Er liefert die Pizza nämlich auch an die Kunden und damit war er einer der Ersten. Denn nicht viele Unternehmen lieferten zu der Zeit. Andere Unternehmen sind da sogar sauer auf Ilario, weil er liefert und damit sozusagen die anderen Restaurants schlecht dastehen lässt, wenn die nicht liefern. Und Ilarios Restaurant ist in der Zeit jetzt ein großer Erfolg, weil er liefert und weil er einfach so ein tolles Rezept hat für die Pizza. Und nicht nur die Lieferung ist eben eine gute Idee, sondern eben auch die Anpassung des Rezepts. Noch heute wird nämlich in Amerika eher so eine Art von Pizza gegessen, die nicht so wirklich dem italienischen Standard entspricht oder die wir vielleicht aus Deutschland, der Schweiz und Österreich kennen. Zum Beispiel die Pizza in Detroit, wo halt sein Restaurant damals war, ist heutzutage eher so eine rechteckige Pizza mit so einem Käserand. Und die Pizza wird tatsächlich auch mit Wisconsin-Cheddar-Käse überbacken. Und ja, ist ziemlich unklar, ob Fabrini einer der Pioniere dieser Pizza war. Man weiß aber halt nur, dass die Detroit-Style-Pizza von einem anderen italienischen Mitglied kreiert wurde. Der hieß Gus Guerrera und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Der hat damals die Detroit-Style-Pizza eben erfunden und es könnte sein, dass Fabrini die eben auch nachgemacht hat, aber genau wissen tun wir das nicht. Mich würde für meinen Teil aber schon interessieren, wie die Pizza in Fiume gemacht wird, also kroatische Pizza im Endeffekt, und ob die sich auch so sehr zu italienischen unterscheidet. Er liegt schließlich zwischen Italien und Kroatien, deswegen denke ich, dass da nicht so wahnsinnig viel Unterschied ist. In einem Artikel der Detroit Free Press vom 6. März 1973 hatte er damals dann gesagt, dass die Pizza eben nicht dem amerikanischen Gaumen passen würde oder eben nicht schmecken würde. Aber warum oder wie die Pizza sich jetzt ändert oder wie die aussieht dann da bei ihm, das hat er nie erwähnt und ja, welche Unterschiede es eben gibt. Und ja, deswegen, ich wüsste mal gerne, falls einer von euch schon mal kroatische Pizza gegessen hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich würde gerne mal wissen, was da so der große Unterschied ist. Ich kenne ja nur die italienische oder halt die deutsch angepasste, wobei ich denke, dass da nicht so wahnsinnig großer Unterschied ist, wenn ich mich jetzt so erinnere an meine Italienurlaube. Genau. Naja, auf jeden Fall, wir wissen wahrscheinlich alle, dass italienische Pizza sich sehr von amerikanischer Pizza unterscheidet. Wieder zurück zu Ilario. Der ist nämlich noch in der Reserve der Armee und als die Berliner Mauer fällt, geht in der Stadt und auch in den Militärkreisen in den USA das Gerücht um, dass die Reservisten jetzt eben einberufen werden und nach Deutschland verlegt werden. Also verkauft Ilario vorsorglich mal Fabrini Pizza und kehrt aber nicht wirklich nach Europa zurück oder auch nach Deutschland. Er eröffnet einfach ein zweites Geschäft, als er merkt, okay, er wird nicht eingezogen. Das zweite Geschäft ist nicht so erfolgreich wie das erste, aber Ilario ist ja nicht dumm. Er hat eine gute Idee, er kauft sich eine Tiefkühltruhe und fängt an, Pizzen einzufrieren und die Leute kaufen die auch. Also zusätzlich zu seinem neuen Pizzarestaurant ist er jetzt auch eine Art Pizzaladen. Er verkauft Tiefkühlpizzas zum Mitnehmen und es gibt Aussagen von seinem Sohn, der eben erzählt, wie das abgelaufen ist, das Geschäft vor Ort. Oder eben nicht vor Ort, weil sein Vater, Ilario, ist mit seinen Tiefkühlpizzen und einem kleinen Pizzaofen bewaffnet in der Stadt unterwegs gewesen und hat das an Bars verkauft. Und so konnten die Barbesitzer eben einfach die Pizzen dann vor Ort machen und ihren betrunkenen Gästen als guten nächtlichen Snack anbieten. Und das ja direkt in der Bar und alles aus einer Hand. Also die Leute mussten nirgendwo anders hin, um sich jetzt irgendein fettiges Essen zu holen zu ihrem Rausch, sondern konnten das alles in der Bar machen, so wie bei uns das wahrscheinlich jetzt logisch ist. Viele Bars haben ja auf jeden Fall was zu essen mit dabei und deswegen, das war natürlich eine Neuerung damals. Ja, und die Idee ist, wie gesagt, damals neu und kommt super an. Und so kommt es dann auch, dass ein Unternehmen auf Ilario aufmerksam wird und ihm ein Angebot macht, das er eigentlich nicht ablehnen kann. Die Firma möchte zusammen mit Ilario etwas Größeres aufbauen. Sie möchten den Vertrieb mit Tiefkühlpizzen einfach vergrößern und ganz Michigan und auch ganz Ohio davon profitieren lassen. Also nimmt die Fabrik 1966 die Produktion auf. Ilario verkauft dann die Pizzen einfach überall, also in ganz Michigan und in ganz Ohio. Doch 1972 tritt die US-Staatsanwaltschaft an Ilario heran und möchte mit ihm über die Pilze in Dosen sprechen, die auf den Fabrini-Pizzen genutzt werden. Ja, aber warum kommt die Staatsanwaltschaft überhaupt jetzt auf ihn zu? Im Januar 1973 führen Mitarbeiter der United Canning Company in Ohio eine Qualitätskontrolle ihrer Bestände durch, die gerade verschickt werden sollen. Und da stellen sie fest, dass einige der Dosen mit den Pilzen aufgequollen sind. Ja, das ist überhaupt gar nicht gut, denn aufgequollene Dosen deuten auf Verderb hin. Also müssen Tests durchgeführt werden und es stellt sich heraus, dass einige der Dosen Bakterien enthalten, nämlich Clostridium botulinum. Und das sind Bakterien, die Botulismus verursachten und das ist eine Vergiftung und das ist ja wirklich gar kein Spaß. Wir sprechen hier wirklich von Auswirkungen auf den Körper, die von Muskelschwäche über niedrigen Blutdruck bis hin zum Tod reichen. Aber zum Glück kommt das nicht allzu oft vor. Die Regierung erkennt aber relativ schnell, dass sie handeln muss und sie gehen dann zu jedem Lebensmittelgeschäft, das die Pilze führt und entfernen dann diese Dosen aus dem Regal. Aber sie wissen natürlich auch, dass das nicht genug ist. Sie müssen nämlich in der Lieferkette noch weiter nach oben gehen und Unternehmen finden, die diese Pilzkonserven kaufen und die dann auf ihre Produkte packen und dann die Produkte verkaufen, eben genauso wie die Fabrik von Ilario, die Papa Fabrinis Frozen Pizza Fabrik. Ilario bekommt also den Anruf und wie er sich dann später erinnert, wusste er in dem Moment genau, was passieren würde. Er sah wirklich buchstäblich sein ganzes Geschäft und sein ganzes Leben vor seinen Augen vorbeilaufen und er hatte wirklich das Gefühl, dass der Untergang bevorsteht. Aber zum Glück ist er ja ein ziemlich scharfsinniger und intelligenter Typ und hat erstmal eine Idee. Er handelt dann sofort und stoppt die Auslieferungen und übergibt einige der Pizzas für Kontaminationstests. Und diese Tests sind damals ziemlich billig und schlecht, kann man nicht anders sagen, aber sie sind von der Food and Drug Administration, also vom Gesundheitsamt in den USA, zugelassen. Die Pizzastücke werden nämlich an ein paar Labormäuse verfüttert und die sterben dann sofort. Und das ist dann der Beweis, da sind auch die Bakterien drin, also auch Vergiftungsgefahr. Ilario beschließt also, alle Pizzen mit Pilzen aus allen lokalen Restaurants und auch Lebensmittelgeschäften zurückzurufen. Ja, zum Glück war das damals noch nicht so ein riesiger Aufriss. Natürlich hat er in Michigan und in Ohio vertrieben, aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, letztens hatten wir das mit Ferrero mit den Ü-Eiern, die zurückgerufen werden mussten. Das war natürlich ein Riesending und auch ein riesiges Medienspektakel. Also das war nochmal ein bisschen größerer Aufwand, als er jetzt hatte, aber natürlich war auch 1972 das schon relativ viel, wenn man da in zwei Staaten verkauft hat. Und es kommen dadurch natürlich trotzdem einige Pizzen zusammen. Zu der Zeit, wo die Vergiftungspanik dann sozusagen einsetzt, also diese Bakterien gefunden werden, werden in Papa Fabrinis Pizza-Fabrik um die 10.000 Pizzen pro Woche produziert. Er hat 22 Vollzeitangestellte und die haben schon ziemlich viel Geld in die Firma investiert. Also es sind auch einige Kosten da und der Skandal könnte dieses ganze Pizza-Imperium wirklich zu Fall bringen. Auf jeden Fall kommt der Tag, der 5. März 1973, an dem dieses Dilemma mit einem hohen Maß an PR-Aufwand bewältigt wird. Eigentlich hätte er diese Pizzen auch nicht vernichten müssen, er durfte sie halt einfach nur nicht mehr verkaufen. Aber nach diesen FDA-Tests sagt er, ich werde es trotzdem tun, es ist das Richtige, aber ich werde es zu einer Sache machen, ich werde ein bisschen Spaß dabei haben. Ja, und den Spaß hat er auch. Also versammelt er ein paar Leute auf einer Farm in Michigan, die ihm dabei zusehen, wie er eine Beerdigung für 30.000 familiengroße Pilzpizzen abhält. Ja, die Pizzen werden vergraben und eine Zeitung beschreibt die Stimmung als düster und ein bisschen käsig. Der Gouverneur taucht auch auf, der spricht dann auch auf der Beerdigung und er spricht davon, im Angesicht der Tragödie Mut zu haben. Ja, und dann fangen auch diese Bulldozer irgendwie an, feierlich und respektvoll diese Pizzen in ein circa 5,50 Meter großes Loch zu schaufeln. Ich habe euch da auf Instagram und Facebook auch wieder ein Bild hochgeladen, dann seht ihr das mal. Ist zwar nur schwarz-weiß, aber man erkennt es ziemlich gut. Ilario Mario Fabrini macht bei der Beerdigung zwei sehr klassische und elegante Dinge, wie ich sagen muss. Erstens macht er daraus so eine Art Pizza-Party. Er verteilt nämlich kostenlos und frische und nicht kontaminierte Pizzastücke an alle, die bei der Beerdigung teilnehmen. Und dann ganz am Ende, wo die 30.000 Pizzen dann vergraben wurden, legt Ilario sanft zweifarbige Blumenkränze auf das Grab. Einmal rote Blumen für die Soße, für die Tomatensoße und weiße Blumen für den Käse. Ja, und es sind auch eine ganze Reihe wichtiger Menschen bei dieser Beerdigung. Der Gouverneur von Michigan hat eigentlich ja andere Dinge zu tun, als bei einer Beerdigung für Pizzen mit dabei zu sein. Auch Präsidenten von irgendwelchen Banken waren mit dabei. Und ja, es war alles schon irgendwie etwas seltsam. Und auch das ganze Land bekommt irgendwie davon mit, weil in verschiedenen Radio- und Zeitungs- und TV-Berichten darüber berichtet wird. Und viele wollen dann auch ein Interview mit Ilario. Also der kriegt da nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit. Und dadurch werden natürlich auch viele schlechtere Menschen, sagen wir es mal so, auf ihn aufmerksam. Denn nämlich laut eines Artikels haben mindestens 17 Personen behauptet, dass sie durch Papa Fabrinis Pizza Botulismus bekommen haben, also eben vergiftet wurden. Aber niemand glaubte ihnen damals. Also sie haben nämlich ziemlich offensichtlich gelogen. Und es gab auch noch einen anderen Grund, warum ihnen niemand geglaubt hat. Es stellt sich nämlich heraus, dass die Pizzen von Papa Fabrinis in Wirklichkeit gar nicht vergiftet waren. In den 2 Wochen zwischen dem Rückruf und der Beerdigung wurden die Pizzen nämlich rehabilitiert. Es stellt sich heraus, dass die Pilze in der Lieferkette, an der auch Fabrini beteiligt waren, überhaupt keinen Botulismus hatten, also gar nicht vergiftet waren. Und dass die 2 toten Mäuse aus einem anderen Grund gestorben waren. Und das zeigt auch ziemlich deutlich, wie unpräzise dieser Test einfach war. Und das waren einfach nur 2 Mäuse, die das gegessen haben. Beide sind gestorben. Natürlich ist das ein großer Zufall, aber scheinbar sind sie an einer anderen Krankheit verstorben. Und Herr Fabrini nimmt das ein bisschen locker und lustig und sagt dazu einfach nur, vielleicht mochten sie meine Pizzen nicht. Es ist aber natürlich immer noch eine schwierige Zeit für Ilario. Er macht zwar Witze und Scherze in seinen Zeitungs- und Radiointerviews, aber er hat natürlich immer noch Angst vor dem Bankrott, weil etwas wirklich so aus dem Ruder gelaufen ist. Und das haben natürlich auch viele, viele Menschen mitbekommen. Und Pilzpizzen verkaufen sich jetzt gar nicht mehr gut. Und ja, wir müssen auch irgendwie sehen, das ist wirklich momentan eine sehr schöne Zeit für Pizzakunden. Heute geht es den Pizzafans ein bisschen besser als in den 1970er Jahren. Damals war der Markt für diese Art von Pizza nämlich noch ziemlich klein, also für Tiefkühlpizzen. Ilario Mario Fabrini sagt auch, dass damals einfach in dem Lebensmittelgeschäft super wenig Platz für so eine Tiefkühlpizza war. Und momentan, also jetzt zur Zeit, gibt es ja wirklich so viel Auswahl an Tiefkühlpizzen, also es war mit damals nicht zu vergleichen. Und man musste halt wirklich um den Platz im Geschäft kämpfen und nicht jeder hat da einfach einen Platz bekommen. Ja, deswegen musste er um seinen Platz kämpfen und als er halt ja nicht da war, haben sich andere diesen Platz gekrallt. Ja, deshalb gingen auch seine Umsätze in den Keller. Dann hat die Beerdigung der Pizzen auch $30.000 gekostet. Und die wurden damit im Endeffekt mitbegraben und dann hat er auch noch versucht, eine neue Geschmacksrichtung irgendwie ins Leben zu rufen, aber es ging auch schief und wollte irgendwie diese Pilzpizzen ersetzen, aber die Leute mochten das nicht. Es war also schwierig, dann wieder einen Platz in den Regalen zu bekommen und ganz viele andere Pizzabäcker hatten sich einfach schon den Platz geschnappt und ja, es war wirklich eine harte Zeit für ihn. Er musste dann auch Leute entlassen und musste seine Kinder dann anstellen und arbeiten lassen, damit sie irgendwie über die Runden kamen. Und einige Leute aus Michigan und Ohio schickten ihm auf jeden Fall auch Geld, um ihm zu helfen, weil er war ja nicht einfach nur irgendeine Person wie Dr. Oetker oder so, sondern man kannte ihn wirklich, man mochte ihn und man wollte ihm auch helfen, dass er sein Geschäft behalten konnte. Aber leider half das alles nichts. Man muss auch dazu sagen, kurz vor der Pizza-Beerdigung hatte Ilario sogar die Firma mit den Dosenpilzen verklagt und auch gewonnen. Er bekam damals Geld, aber es hat halt bei weitem nicht gereicht, um seine eigene Firma ewig am Laufen zu halten und wirklich ja, stabil sozusagen weiterführen zu lassen. Sie konnten damit noch so 5-6 Jahre überleben und die Rechnungen zahlen, aber in den frühen 1980ern musste Papa Fabrinis Pizza dann verkauft werden. Ja, und er ging am Ende mit ca. 5.000 Euro plus raus. Und das neue Unternehmen hat dann auch neue Rezepte ausprobiert und alles neu versucht, aber ist dann leider auch gescheitert. Das ist sozusagen das traurige Ende von Papa Fabrinis Frozen Pizza. Und ja, aber Papa Fabrini himself, also Ilario Mario Fabrini, hatte nach dem Verkauf dann doch nochmal irgendwie Glück und hat sich einen Traum erfüllt, den er relativ am Anfang hatte. Er hat sich nämlich in San Diego dann zur Ruhe gesetzt. Ja, das war die Geschichte von Ilario Mario Fabrini. Wieder mal aus Amerika. Die meisten Geschichten kommen wirklich echt aus Amerika. Ich muss auch mal gucken, ob in Indien oder sowas Lustiges passiert, aber da bekomme ich irgendwie weniger mit. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die Amis manchmal ein bisschen verrückter sind, was solche Dinge angeht. Ja, die Pizza-Beerdigung fand ich jetzt eigentlich sehr schön, um wiederzukommen sozusagen nach 4 Wochen und hoffe, dass euch die Geschichte aufgefallen hat und wir uns dann beim nächsten Mal wieder hören. Ciao!